Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und sie kann mir das mit Gewissheit sagen. Sie ist nicht das erste Mal hier, sie ist auch nicht das zweite Mal hier. Sie ist eine wunderbare Autorin, Bestseller-Autorin. Marianengraben ist ihr letztes Buch. Jetzt kommt in wenigen Tagen ihr neues Buch. Abschied von Hermine. Worüber sie sich aber womöglich noch viel mehr freut, ist ihr sehr baldiger Impftermin. Guten Morgen, ja. Jasmin Schreiber.
Hallo.
Worüber freust du dich denn eigentlich mehr? Über das Buch, was rauskommt, oder dass du am 17.03. tatsächlich diesen Impftermin hast?
Über den Impftermin. Ganz ehrlich.
Ja, der ermöglicht es dir ja tatsächlich wieder ein bisschen ins Leben zurückzufinden.
Ja, und ich meine, das ist jetzt mein zweites Buch. Dieses Jahr kommt noch ein drittes von mir raus. Ich habe dann 3 Bücher in der Pandemie geschrieben. Ich habe keinen Bock mehr, ganz ehrlich.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also ich sage mal so, ich habe nicht 3 Bücher in der Pandemie geschrieben. Aber, Riesenüberraschung, ich bin auch Teil dieser Pandemie. Wenn auch nicht unbedingt Infektionstreiber. Die USA haben übrigens jetzt die 90-Millionen-Marke geknackt. 90 Millionen Menschen sind mindestens einmal geimpft worden. Sogar die Affen im Zoo in San Diego. Ich sage mal so, wenn die Affen doch geimpft sind und topfit, dann können sie uns doch ein paar schicken. Ich meine, so ein Orang-Utan im Reifen könnte jederzeit Andi Scheuer und vermutlich auch Jens Spahn ersetzen.
Ich glaube, auch Pinocchio könnte Andreas Scheuer ersetzen und es würde keinen Unterschied geben. Wobei, man würde vielleicht merken, dass die eine oder andere Sache endlich funktioniert, aber
ja, könnte passieren.
Sonst, ich weiß
ja
nicht.
Aber wir wollen ja vielleicht auch diese Woche positiv starten. Ich versuche jetzt einfach meine Gesinnung wie einen Topf voll Gold bis ans Ende dieser Folge rüber zu retten, so die gute Laune. Mal schauen, ob es mir gelingt. Fangen wir hier mit an.
Die Schlagzeile des Tages.
Weltfrauentag in der Corona-Krise. Bundeskanzlerin Merkel warnt vor Rückfall in alte Rollenmuster, das schreibt der Spiegel. In der Pandemie müssen vor allem Frauen den Spagat zwischen Kinderbetreuung und Beruf meistern. Diese Sorge teilt Angela Merkel. Auch andere Parteien äußerten sich zu Quoten und diskriminierenden Algorithmen. Ja, also das müssen wir jetzt mal ganz deutlich sagen. Deshalb ist es ja auch die Schlagzeile des Tages. Heute ist Weltfrauentag. In Berlin ist es ein gesetzlicher Feiertag und da kann man doch grundsätzlich erstmal, kann man den Frauen eigentlich zum Weltfrauentag gratulieren, Jasmin?
Oh, ich habe da eigentlich keinen Bock, weil das ist echt so, erstens, wozu? Also so, als müssten wir jetzt ja irgendwie dankbar sein, Gratulation, dass wir euch eure Rechte gewähren. Und dann denke ich mir, das ist dann halt so ein Tag, der eigentlich hauptsächlich so ein Marketing-Ding ist. Da wird den Frauen einmal gratuliert, wie beim Muttertag.
Ja.
Da nimmt man mal die Wäsche ab und dann ist morgen halt ein Tag danach, ist halt alles wie immer, ne? Also ich kann mit dem Tag nichts anfangen, ehrlich gesagt.
Ja, also man merkt natürlich diesen Tag an und den Tagen drumherum, dass man sich sehr stark jetzt um das Thema Frauen und die Problematiken rund um die Repräsentanz von Frauen, dass man sich damit schon beschäftigt. Also Merkel sagt ja zum Beispiel auch, über 75% der Beschäftigten im Gesundheitsbereich von ärztlichen Praxen und Krankenhäusern über medizinische Labore bis hin zu Apotheken sind Frauen. In den Führungspositionen finden sich hier dagegen nur knapp 30% Frauen. So, also da wird schon auf diverse Probleme hingewiesen. Ich meine, selbst, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber selbst Olaf Scholz hat ja die Frage, ob er sich als intersektioneller Feminist sehe, hat Olaf Scholz gesagt, ja, und genau darum treten wir für eine Gesellschaft des Respekts. Wo ich, ganz ehrlich, man hätte ihn auch was auf Südkoreanisch fragen können, da hätte er wahrscheinlich auch gesagt, ja.
Ja, ich glaube auch.
Oder intersektionell, also ich meine, Scholz hat wahrscheinlich gedacht, ganz ehrlich, ich habe schon Hartz IV mitgemacht, da kriege ich das auch noch hin. Also,
aber der ehemalige österreichische Frauenminister wurde doch auch gefragt, ob er sich als Feminist sieht.
Ja.
Und er hat geantwortet, nee, aber er hat für Frauen gerne ein offenes Ohr.
Na, das ist doch was.
Immer voll lieb von ihm. Danke.
Das ist doch sehr lieb. Ist doch sehr lieb von ihm. Es ist natürlich ein Tag, an dem mehr darüber gesprochen wird, dass es sowas gibt wie Gender Pay Gap, was sich mir persönlich ja nun gar nicht erschließt, weil es ja faktisch keinen Grund gibt, warum Frauen weniger verdienen sollten als Männer, was ja so, sagen wir mal, das naheliegendste Thema ist, mit dem man sich befassen kann und sofort einen Haken dran machen kann. Aber es gibt ja auch Vereinigungen und Themen. Es gibt ja diesen Hashtag, ich glaube, ich will heißt der, ne? wo Frauen sich stark dafür einsetzen, dass es in Vorständen, DAX-Vorständen eine Quote gibt, dass unterstütze ich ja alles. Ich glaube, das ist wahrscheinlich wirklich an der Zeit, dass man es über eine Quote regelt, weil ansonsten schiebt man nichts an. Und viele müssen sich wohl noch ein bisschen bewegen, glaube ich.
Minimal. Naja, schon allein das diese Wut der Männer, wenn man sagt jetzt, ich hätte gerne Frauenquote, die dann, ich weiß nicht, die denken irgendwie, dass da jetzt Leute nur wegen der Quote eingestellt werden. Also weiß ich nicht, Hündinnen oder so, Hauptsache Frau. Ja. Dabei geht es ja darum, Leute mit gleicher Qualifikation einzustellen, aber halt Frauen, weil sonst automatisch, weil Männer empfehlen Männer und so weiter und so fort.
Ja.
Und nach oben wird es dann immer undurchlässiger für Frauen, um das zu beheben. Und da haben die Männer solche Angst, dass denen da quasi was in Anführungsstrichen weggenommen wird, wo die aber gleichzeitig sagen, nee, wir wollen schon halbe. Und dann verstehe ich das Problem nicht, dass man die Frauenquote dann nicht. Ich meine, es geht ja um qualifizierte Menschen, die für den Job qualifiziert sind. Wo ist das Problem?
Genau.
Aber die haben halt Angst, dass da halt diese alten Herrschaftsstrukturen aufgebrochen werden. Ist halt Unbehagen. So wie in der Schweiz. Ich meine, da als es dann, wie oft haben die jahrzehntelang abgestimmt, bis endlich die Frauen mal wählen durften in den 80ern, 90ern oder so, ne?
Also ja, in der Schweiz gab es das Frauenwahlrecht, glaube ich, erst 1973, wenn ich mich nicht irre.
War es nicht sogar noch später?
Recht spät.
Ja, auf jeden Fall, also ich weiß, das fällt mir gar nicht so ein.
Meinst du, es war noch später? Meinst du, es war Anfang der 90er? Ich habe immer irgendwie die Zahl 1973 im Kopf.
Ich habe irgendwie eine mega späte Zahl, wo ich so dachte, das kann doch gar nicht sein.
Wobei ich 1973 auch schon recht spät fand, aber
jetzt gucken wir mal. Frauenstimmrecht. 1971, geil, wir sind beide falsch, 1971. Aber du bist richtiger.
Na, immerhin. Und es gibt ja viele Themen, es gibt ja was alle natürlich erbost, ist ja das Gendern, das ist ja derzeit das ein ganz großes Thema, was für sehr viel Erregung sorgt, das Gender-Sternchen. Ich sag's mal so, ich finde es sprachästhetisch nicht attraktiv, weil die Sprache sollte fließen. Ich mache es aber gern, weil ich glaube, dass man auf die Art und Weise relativ einfach ein Zeichen setzen kann. Ich für meinen Teil, weil ich für sprachlos bin, finde ja eigentlich grundsätzlich das generische Femininum am besten. So, dass man halt einfach von Ärztinnen spricht, von Piloten.
Da rasten die alle noch
mehr
aus.
Ja,
es ist halt so, dass wenn man sagt, Sprache ändert sich, dann sagen die, aber. Dann denke ich mir, ja, du kannst mir deine Beschwerde gern erstmal im Mittelhochdeutsch vortragen, dann nehme ich dich vielleicht ernst. Ja, aber dauernd dieses Rumgeweine, dass sich irgendwas ändert. Das ist jetzt das Gendern. Also ich habe ja mein Buch Abschied von Hermine gegendert, aber mit Doppelpunkt, sodass die meisten Leute, denen ich das gegeben habe, die haben es erst gar nicht gemerkt. Mhm. Und weil ich halt auch sehr viel umschrieben habe, nur ganz selten überhaupt eine Form nehmen muss. Also es geht auch durchaus so, dass nicht der Lesefluss zerschossen wird oder sowas, wenn man sich halt bemüht und auch andere Worte, Neologismen, ich meine, früher immer, also sobald man englisches Wort benutzt hat, Show, da wurde ja gestöhnt und die ganzen Anglizismen und die deutsche Sprache geht ja schon seit Jahrhunderten unter und kann ich auch irgendwie nicht richtig ernst nehmen.
Ja.
Also.
Nee, aber dieses generische Femininum, das erschließt sich mir am ehesten, weil jetzt mal rein spracharchitektonisch, da der Mann, die männliche Form ja tatsächlich immer mit gemeint ist. Der Pilot ist in der Pilotin immer drin. So, der Arzt in der Ärztin auch. Und das zu machen, ist ja eine reine Umstellungssache. Ist ja nur eine Frage der Perspektive. Zu sagen, ja, dann macht man es jetzt halt mal so. Und nicht zuletzt als Vater einer kleinen Tochter, der man ja auch über die Sprache versucht, direkt verschiedene Möglichkeiten einfach im Leben aufzuzeigen, ist das doch der einfachste Weg.
Ja.
Und wie gesagt, ich bin Jahrgang 77. Ja, es wäre ein leichtes für mich zu sagen, den Scheiß mache ich nicht mit. Aber in dem Falle denke ich, es ist doch wirklich kein großes Opfer.
Ist halt wirklich kein großes Opfer. Also deshalb kann ich auch nur müde gähnen. Und dann kommen gleich wieder die von der Fraktion, haben wir denn keine anderen Probleme? Dann denke ich mir so, naja, du anscheinend nicht, sonst würdest du jetzt hier nicht 25 Briefe an den Verein Deutsche Sprache schreiben. Also von daher.
Also wir halten fest, bislang kriegt der Sternchen, ja?
Blattgold.
Corona-Pandemie. Essen gehen in Israel wieder erlaubt, das schreibt die Tagesschau. Endlich wieder ins Lieblingsrestaurant oder auf einen Drink im Café um die Ecke. In Israel ist das wieder möglich und vieles mehr. Von den Lockerungen profitieren aber vor allem Geimpfte und Genesene. Ja, es gibt ja diesen grünen Pass für Geimpfte und Genesene. Mhm. Und dann dürfen Leute wieder in Cafés und Restaurants. Man darf im Innenraum bedient werden. Allerdings Ungeimpfte müssen im Außenbereich Platz nehmen. Also wirklich so wie Hunde vor der Metzgerei.
Gott, ja.
Wir müssen leider draußen bleiben. Und wenn wir als Deutschen blicken jetzt nur schon seit einiger Zeit, seit einigen Wochen oder schon Monaten auf Israel.
Monate, ja.
Wäre die Welt ein Restaurant, dann wäre Israel jetzt quasi der Nachbartisch, auf dem das bessere Essen steht. Wobei, ja, streng genommen dürften wir noch nicht mal ins Restaurant. Also ein bisschen neidisch wird man da schon, ne?
Nein, mein Freund wohnt ja in Israel. Das ist ja sowieso, erst hatte ich Impfneid, weil der ist schon zweifach mit BioNTech geimpft. So,
ja.
Im Gegensatz zu mir. Und dann natürlich da rausgehen Neid, wobei es für ihn noch nicht geht, weil er hat deutsche Staatsbürgerschaft und irgendwie kommen die gerade nicht klar mit den Passnummern der deutschen Reisepässe und so, weil wir nicht nur eine Passnummer haben, sondern sind auch Buchstaben drin und irgendwie kann er mit seiner Karte, die kann nicht aktiviert werden, er kann gerade irgendwie nirgends immer noch nicht hin, weil er Ausländer ist. Also er hat noch nichts davon, aber ja, ich bin natürlich neidisch und ich bin vor allem auch neidisch auf Länder wie Taiwan oder so oder Neuseeland, ja, die alles anders machen, also wirklich alles. Schon allein die Einstellung der Leute dort, die Einstellung der Regierung, die Grenzwerte, während man hier erst sagt, oh, ich weiß noch, vor einem Jahr haben sie uns vorgerechnet, hundertfach, wie bei dem Inzidenzwert von 50, dass dann halt das Gesundheitssystem zusammenbricht. Dann hat man jetzt vor ein paar Wochen gesagt, hier 35 muss schon sein, weil sonst,
naja,
ne? Und jetzt ist aber so, nee, eigentlich haben wir keinen Bock, lass mal 100 sein, ja? Und die anderen Länder, die schauen uns an und ich habe eine taiwanesische Freundin und die Eltern von ihr, die wollten halt jetzt die ganze Zeit, dass die zurückkommt, weil die denkt wirklich, dass wir hier so eine Art Höhlenmenschen sind, die gegen Masken sind und gegen Hygienemaßnahmen und dagegen rebellieren und so. Die haben ein ganz komisches Bild von uns jetzt hier in Deutschland.
Ja, aber wir sind also doch das Muster, im letzten Jahr waren wir doch das Musterland, wo sind wir denn hingekommen? Also man muss ja, das muss man vielleicht auch mal sagen, also nicht nur Weltfrauentag, sondern herzlichen Glückwunsch Deutschland. Heute beginnen ja die Lockerungen. Deutschland öffnet sich, aber eher so wie Klaus Kinski im Interview. Das heißt, es wird kurz hell und dann werden laut die Türen wieder geknallt, weil es gibt ja diesen Inzidenzwert 100. Bis 100 ist ja so die Toleranz. Ab da geht ja diese Notbremse. Aber es ist ja eine Notbremse mit Ansage. Das heißt, wir rasen mit 160 km/h auf die gelbe Ampel zu und sind völlig, ja, überrascht, wenn es dann rot wird.
Ja.
Also ich meine, jetzt haben wir so ein paar Tage so Inzidenz klettern und dann ist Deutschland schneller wieder dicht als Pete Doherty. Das ist ja absehbar.
Ja, vor allem, jetzt haben die Leute das natürlich, wissen das ja auch, dass das kompletter Schwachsinn ist und nehmen jetzt nochmal jede Party mit, die geht. Jedes Festival ist, ich kann mir sehr gut vorstellen, das war ja bisher immer so, wenn man kurz aufmacht, Leute, dass die Leute so in Panik waren, wie zu Weihnachten oder zu Ostern, weil die wussten, okay, wir haben jetzt mal 5 Tage Lockerung und haben alles abgeräumt, was ging und danach sind die Zahlen ja jedes Mal total hochgegangen und denke ich mir so, ja, fantastisch. Also das ist wie so eine Katze, die irgendwie raus will, dann dreht sie sich sofort um, will wieder rein. Genauso wird's laufen. Also ich meine, wir hatten doch vor 2-3 Wochen die Schulöffnung und einen Tag, dann haben sie schon wieder zugemacht.
Ja, in Baden-Württemberg und so. Die wollten das schon vorziehen und dann hatten sie in Freiburg die Mutation und haben sofort wieder dicht. Darauf läuft es ja hinaus. Das ist ja absehbar. Und das ist ja das Bittere an der ganzen Sache, ne? Weil du auch bislang ja einfach keine Maßnahmen. Ich meine, momentan ist Aldi das deutsche Lourdes. Die ganzen versehrten und kranken oder vermeintlich kranken pilgern dahin, um sich dort die Tests abzuholen. Das kann ja eigentlich auch nicht sein.
Ja, wieso kann Aldi nicht die Impfungen machen? Ernsthaft. Ich meine, Jens Spahn eierte so rum mit den Testen, Aldi so, ja, hier, und Lidl auch mittlerweile so, ja, hier, Bums, hier, Test, 24 Euro, viel Spaß damit. Wenn die jetzt doch die Impfungen verteilen würden, von der Logistik her, dann ständen wir, glaube ich, ganz anders da.
Es wird wahrscheinlich sowieso bald passieren, also wenn du dich irgendwie in anderen Ländern, ich glaube auch da in Israel, im Ikea impfen lassen kannst, also so 3 Schöttbuller.
Kann Jens Spahn nicht einfach in die Höhle der Löwen? Und wenn da der Dümmel investieren würde mit seinem Logistik-Imperium, dann vielleicht, also wenn er da mal pitcht, irgendwie so nach dem Motto, ich fände es gut, wenn nicht alle sterben würden.
Ja.
Und dann sagte Dümmel, der Regalkönig, okay, ich bin dabei.
Aber weißt du, Jasmin, das ist jetzt für mich nicht einfach. Wie komme ich jetzt von einem Format, in dem Leute Provision für eine Beteiligung kassieren, rüber zur CDU? Das ist nicht einfach.
Mit einem schwarzen Aktenkoffer, würde ich sagen.
Gucken mal, wer da spricht.
Konsequenz nach Maskenaffäre. CDU-Chef Laschet: Löbel muss Parlament unverzüglich verlassen, das meldet NTV. Nikolaus Löbel will sein Bundestagsmandat erst Ende August niederlegen. Das stößt auf heftige Kritik, auch aus den eigenen Reihen. Für CDU-Chef Armin Laschet ist der Fall klar. Löbel muss sein Mandat sofort niederlegen. Ja, dieser Mannheimer CDU-Abgeordnete Löbel, aber halt eben auch der CSU-Parlamentarier Nüßlein, die sollen ja Provision in sechsstelliger Höhe für die Vermittlung von Geschäften mit Corona-Schutzmasken kassiert haben. Also Löbel ungefähr 250.000 und Nüßlein 660.000 Euro Provision. Da habe ich übrigens damals falsch gelegen, weil ich dachte, das Gesamtvolumen sei 660.000 Euro. Das ist aber die Provision. So, und jetzt wollen sowohl Löbel als auch Nüßlein, sie sagen zwar, sie also treten zurück aus der Fraktion, oder im Falle von Löbel war das so, dass er sein Bundestagsmandat niederlegen will, aber beide wollen das erst halt zum Ende der Legislaturperiode machen. Das ist also quasi eine harte Konsequenz, die sie ziehen, aber halt erst zum Ende der Legislaturperiode, so eine Art Wellenbrecher-Shutdown oder so unter Rücktritts. Also es ist ja schon auch faszinierend, oder?
Ja, ich finde sowieso CDU absolut in Topform momentan.
Ja.
Jetzt auch mit Amthor, wo ich mir dachte, der.
Ja, über den sprechen wir gleich noch. Da kommen wir gleich noch.
Ist okay.
Es ist, ich meine, das ist jetzt für die CDU wirklich natürlich, also viele haben ja darauf gewartet, dass Laschet sich als Parteivorsitzender äußert. Und das musste er natürlich machen, weil du hast ja wirklich einen ganz schwarzen März jetzt, also nicht Friedrich Merz, sondern den Monat März, weil du hast einerseits dieses Versagen auf allen Ebenen mit Spahn und Scheuern und dann gleichzeitig hast du jetzt diese heftigen Korruptionsfälle, also die sind
können
ja momentan...
Können wir bitte Friedrich Merz nicht auch vergessen, das ist auch noch nicht so lange her, es fühlt sich zwar an wie Monate,
ja,
aber oder Jahre, aber das war ja vor 2 Monaten auch noch dieser absolute Friedrich Merz-Albtraum.
Ja, ja.
Und ich weiß, wo ist der jetzt eigentlich? Also irgendwie kam es mir vor, der war auch plötzlich da, wie so irgendwie Graf Dracula, der aus seinem Sarg gestiegen ist. Plötzlich war Friedrich Merz wieder da, aus einem ganz anderen Jahrhundert.
Ja.
Hat er ein bisschen Stress gemacht. Irgendwie alles wurde schlimm. Und jetzt ist er wieder weg. Ist er wieder in seiner Kiste?
Nein. Der kandidiert für den Bundestag. Der hat sich letzte Woche via Twitter gemeldet und hat gesagt, ich will helfen. Wieder mal.
Was?
Ja, naja, selbstverständlich. Na, es ist schon faszinierend. Also derzeit hat man wirklich das Gefühl, Schnelltests zu bekommen ist schwierig, aber CDU-Politiker sind relativ günstig zu haben.
Ja.
Wobei, so sechsstellige Summe muss man auch mal. Aber das ist natürlich einfach blöd. Und du hast jetzt momentan sitzt so die christkleptokratische Union Deutschlands. Ich meine, die stürzen eh gerade in den Umfragen ab. Und jetzt kommt das auch noch dazu. Und das ist alles auf dem direkten Wege zur Bundestagswahl. Das ist natürlich klar, dass Laschet da was sagen muss.
Naja, nichts für ungut. Aber der Michel wird natürlich wieder CDU wählen. Ich erinnere mich dunkel in meiner Jugend, als es noch eine Nicht-CDU-Regierung gab. Aber die natürlich, ich weiß nicht, also die Deutschen, ich kann mir das selber nicht erklären, was, wieso die immer wieder dasselbe wählen. Aber die CDU kann sonst was machen. Ich meine, die verkackt gerade die komplette Pandemie. Alles, ja, also wirklich, da sterben Menschen, ja, und die werden natürlich wieder gewählt.
Ja, das Faszinierende an der ganzen Sache ist, jetzt wäre ja eigentlich der Zeitpunkt für die SPD, da reinzugrätschen als Partei des kleinen Mannes, aber die zerfetzen sich lieber auf höchster Ebene in Sachen Identitätspolitik mit Thierse und Schwan, wo du sagst, habt ihr euer Verstand verloren, ey, konzentriert euch doch.
Ja, ich habe da komplett den Überblick verloren, aber Thierse, wie war das, Thierse weint öffentlich drum, dass man nichts mehr sagen darf, oder?
Ja, ich glaube, die Sache ist ein bisschen komplexer. Ich glaube, es geht im Kern so ein bisschen über den Ton, wie man sich insgesamt über Identitätspolitik austauscht. Mhm. Ich glaube, das hätte man insgesamt etwas eleganter lösen können. Aber dass man sich überhaupt über solche Dinge zerstreitet, über die man sich gar nicht zerstreiten sollte, ist halt auch bitter. Während die CDU halt einfach eine riesen Flanke aufmacht. Aber
total. Aber das war ja schon bei der letzten Wahl so. Da dachte man eigentlich, jetzt kommt die SPD da und kurz vorher irgendwie geht der Sprit aus.
Ja, das können sie ja.
Der Schulzzug und was weiß ich nicht alles, ja. Also,
oh Gott, ja, die Älteren erinnern sich.
Oh, naja. Gott.
Also wir halten fest, viele Politiker ziehen sich wegen dubioser Geschäfte zurück. Gut, dass mit Philipp Amthor jetzt der hoffnungsvolle Nachwuchs übernimmt. Und das bringt uns jetzt zu dem hier.
Ich dachte, du wärst längst tot.
Philipp Amthor, du hast ihn gerade schon angerissen. Die FAZ schreibt, Amthor auf Platz 1 der Landesliste gewählt. Mit großer Mehrheit wählt die CDU in Mecklenburg-Vorpommern Philipp Amthor auf Listenplatz 1. Der 28-Jährige beginnt direkt mit dem Wahlkampf und warnt vor, ich zitiere, Umerziehung durch rot-rot-grüne Bündnisse. Relativ große Fresse dafür, dass man vor kurzem noch sagte, Leute, ja, aber das ist natürlich in dieser Phase auch ein starkes Signal seitens der Union, dass man also gerade jetzt wirklich inmitten dieser Korruptionsaffäre sagt, Amthor, das ist unser Mann. Ja, das bestätigt ja ein bisschen das, was du gerade gesagt hast.
Aber ich muss sagen, Amthor, der hat natürlich den Vorteil der Jugend, ja. Also erstmal Erziehung, das ist sowieso ein Thema, das wird ihm am Herzen liegen, weil Erziehung ist bei ihm noch nicht lange her.
Das ist richtig.
Und dann, junge Leute müssen ja auch Dinge mal ändern, ja. In der CDU gerade muss mal viel reformieren. Und bisher haben es CDU-PolitikerInnen ja so gemacht. Erst Parteiarbeit, Karriere, dann Korruption, dann Ende. Und er macht einfach erst Korruption und dann Karriere. Das ist viel nachhaltiger. Also er macht's richtig.
Ja.
Weil er hat diesen ganzen Korruption. Erstens hat er dann schon Übung, Korruptionskram. Zweitens hat er jetzt schon das große Presseecho alles hinter sich und jetzt kann er in Ruhe Karriere machen. Und später dann warten schon die Posten auf ihn. Also.
Ist er Friedrich Merz, aber so als Benjamin Button. Er geht also, er wird halt einfach, er macht's genau umgekehrt.
Er sieht auch genau so aus, als sei er irgendwie schon 90. Weiß ich auch nicht. Mit seinem Tweet, mit seinen komischen Anzügen und so.
Wobei ich Philipp Amthor wirklich auch etwas zugute halten möchte. Also zwei Dinge würde ich ihm zugute halten. Zum einen, also ich glaube, er lebt wirklich, also mal abgesehen von der Korruption, aber es gehört ja bei der CDU auch ein bisschen dazu. Das ist ja in dem Fall auch so ein bisschen, man würde es vielleicht als authentisch bezeichnen. Ja. Aber er lebt das ja. Und was er wirklich ist, er ist ein wirklich guter Redner. Ich finde im Bundestag, der Bundestag gewinnt durch ihn. Man kann sich gerne über ihn lustig machen, wegen der Optik und so. Alles fair enough. Aber er ist ein guter Redner. Er ist eine Bereicherung für den Bundestag.
Ich finde tatsächlich seine Optik gar nicht so lustig, sondern eher beunruhigend, weil ja auch gerade die neuen Rechten und so, die stehen ja auch auf diesen ein bisschen rückwärtsgewandtes. Also der sieht aus wie jemand, dessen Frau nicht arbeiten gehen darf. Und ich finde, das beunruhigt mich komplett. Also wenn ich ihn sehe, ich finde es gar nicht witzig, sondern einfach beunruhigend.
Ja.
Der sieht wirklich aus wie jemand, der den Geist der 50er wieder heraufbeschwören will. Und ich glaube nicht, dass es bei ihm nur eine Frage des Styles ist.
Ja, wir bleiben bei Style-Fragen.
Morgen vielleicht schon der Skandal des Tages.
Der Spiegel schreibt, Hochrechnung zur Volksabstimmung. Schweiz beschließt landesweites Verhüllungsverbot. Mit knapper Mehrheit haben die Schweizerinnen und Schweizer ein Verhüllungsverbot beschlossen. Es zielt darauf ab, muslimischen Frauen das Tragen von Niqab oder Burka im öffentlichen Raum zu verbieten. Wenn ich Schweiz und Volksabstimmung höre, dann wird mir sowieso immer kalt und heiß. In dem Fall ist es so, dass eine knappe Mehrheit von 52% dafür ausgesprochen hat. Das ist insofern auch interessant, als der Anteil der Muslime in der Schweiz 2018 bei gerade mal 5,3% liegt und die Zahl der Niqab-Trägerinnen wird dann unter diesen auf rund 30. Insgesamt nicht 30. Ich dachte 30%. Es sind insgesamt 30. Ich dachte 30%. Es sind auch nur 30. Also es gibt dieses in Anführungsstrichen Problem gar nicht, dessen Lösung dann jetzt gefunden werden soll. Jetzt ist natürlich die Frage, wie finden wir denn das überhaupt?
Das ist halt rassistische Symbolpolitik. Also ich meine, gern, das wird ja auch gerne hier, gibt es ja viele, die argumentieren, nur argumentieren die halt so, wir wollen nicht, dass Frauen sowas angetan wird in diesem Land, deshalb verbieten wir das.
Mhm.
Das Ding ist ja nur, damit bestrafen die ja die Frauen. Also unabhängig davon, ob sich eine Frau jetzt persönlich, privat dafür entscheidet oder irgendwie dazu gedrängt wird, man verbannt sie aus dem öffentlichen Raum. Das heißt, jetzt darf sie nicht mal mehr raus. Angenommen, wir haben wirklich eine Frau, die gezwungen wird. Das ist ja, in deren Fantasie werden ja alle Frauen gezwungen, Kopftuch zu tragen, was weiß ich nicht.
Ja.
So, aber angenommen, wir haben da eine Frau, die wird gezwungen, einen Niqab zu tragen oder eine Burka.
Ja.
So, ja, wenigstens kann sie noch raus und dort irgendwas machen. Und jetzt sagen wir, nee, kannst du nicht mehr in Öffentlichkeit. Die Person, die sie zwingt, wird jetzt sicher nicht sagen, nee, okay, dann lauf bitte halbnackt draußen rum, sondern wird halt sagen, alles klar, dann verlässt du halt nicht mehr das Haus.
Naja.
Ja, so, und dann darfst du halt nicht mehr da rumlaufen. Und denke mir so, damit bestraft man halt die angeblichen Opfer, um die man sich ja so kümmert.
Ja.
Und zeigt halt damit, dass es überhaupt nichts damit zu tun hat, dass die den Frauen irgendwas, sondern dass die halt, das sind halt rassistische Stereotype, die sie da haben und durchsetzen wollen. Und ich meine, das wurde ja auch von einem extrem rechten Verband in der Schweiz gefordert.
Genau.
Also von daher weiß man ja auch schon, wo es herkommt.
Ja, total. So,
was soll man davon halten?
Ja, ich find's auch problematisch. Also ich bin, wie man sich vorstellen kann, jetzt kein Riesenfan von Niqab und Burka, bin aber grundsätzlich natürlich erstmal...
Ja, der ist das schon.
Ja, eben, genau. So, aber das ist halt, ich sehe das ja genauso wie du, also das ist halt eben auch nicht die Lösung, weil genau das dann zu diesen... Ich muss sagen, ich habe das gar nicht so weit überrissen wie du, aber du hast natürlich völlig recht. Also niemand, der seiner Frau aufträgt, das zu tragen, wird danach das...
Das lassen. Genau das sagen, und auch selbst, wenn eine Frau das selber so tragen möchte, ist das doch ihr fucking Recht. Ich gehe doch auch nicht zu Leuten hin und sage, dein Mantel ist scheiße, zieh den aus. Ich mache jetzt ein Gesetz dagegen. Also, das ist einfach, natürlich sagen sie auch noch so, ja, wir haben es aber auch wegen der Hooligans gemacht. Na klar, natürlich.
Genau, das gibt's halt eben, also man darf jetzt nicht das Kopftuch verwechseln mit Niqab oder Burka, aber auch das häufig... kommt es uns so vor, als sei es ihnen aufgezwungen worden. Das ist in vielen Fällen mit Sicherheit auch der Fall. Aber es ist teilweise auch von Frauen, die das ja auch selbstbestimmt tragen,
als Teil
teilweise,
der kulturellen
Identität.
Ich kenne sehr viele Frauen, die tragen das gerne und selber und lieben das und machen das bunt und alles und haben da halt Bock drauf. Und zum Beispiel meine Nachbarin hier, die zieht es halt immer draußen dann halt irgendwie an. Aber hier im Garten und so, und auch wenn sie hier mal Müll rausbringt, hat sie es nie an. Also für sie ist es halt so ein religiöses, was sie gerne, und sie findet es auch schick und macht sich dann auch richtig hübsch und so. Und ist das wichtig? Ja. Und stell dir mal vor, und jetzt kommt da jemand und sagt, hier, erstens, dein Mann zwingt dich, stimmt überhaupt nicht, und dann, und zweitens, du darfst das jetzt hier nicht mehr, du darfst jetzt nicht mehr auf die Straße damit. Also, Wahnsinn.
Entzauberte Scheinriesen.
Deadline schreibt, New York Times Columnist raises a stink about Looney Tunes Pep Le Pew. So, das versuche ich jetzt mal zu übersetzen. Also es gibt ein Meinungsstück in der New York Times und dort hat der Kolumnist Charles M. Blow zeigt mit dem Finger auf Pepe das Stinktier, was die manche von uns noch kennen, von den Looney Tunes. Das ist ja dieses, in Deutsch hatte der immer einen französischen Akzent und hat sich ja mal an eine Katze rangewanzt und sie halt bedrängt, heftig bedrängt, festgehalten, im Zweifel sogar den Raum abgeschlossen, in dem die Katze war.
Ja.
Und in diesem Meinungsstück sagt der Kolumnist sinngemäß, dass dieses Stinktier Rape Culture fördert, verharmlost. Und wenn man mal 3 Sekunden drüber nachdenkt und mal den Cartoon-Aspekt beiseite lässt, muss man sagen, da hat der Mann durchaus einen Punkt. Ist uns natürlich nie aufgefallen, weil es über Jahre hinweg ja irgendwie amüsant war.
Doch, tatsächlich. Ohne Scheiß. Ich kenne das noch aus, ich habe das immer gern geguckt, die Looney Tunes und so in meiner Kindheit. Mhm. Und ich fand das da schon komisch.
Ja.
Also schon als kleines Kind fand ich das schon beunruhigend irgendwie.
Ja.
Ich fand den richtig hinterhältlich und hatte auch ein bisschen Schiss vor dem dann, wie der sich verkleidet und da und diese Katze da zwingen will. Also ich fand das schon als Kind nicht witzig.
Ja, es ist ja eigentlich Harvey Weinstein als Dachs mit Drüsenproblemen.
Es ist all das, vor dem einem die Eltern warnen.
Mhm.
Also irgendwie. Und ich fand das schon als Kind, habe ich das nicht gern geguckt. Und es ist natürlich totale Rape-Culture. Also wirklich dauernd dieses Verkleiden und so tun und dann zwingen. Und es gibt ja auch dann immer Szenen, wo er sie so ableckt und küsst und alles. Sie will gar nicht. Also das fand das furchtbar.
Ja. Das Einzige, was man vielleicht zur Verteidigung der Autoren des Ganzen sagen kann, ist, dass er am Ende immer heftig auf die Fresse gekriegt hat. Er wurde halt quasi immer vermöbelt von der Katze.
Ja, aber stell mal vor, das heißt dann immer, die Katze muss stark, stell mal vor, sie ist nicht stark genug, was dann?
Ja.
Weißt du, gerade das Kindern zu zeigen, so nach dem Motto, naja, gut, wenn du jetzt den großen Mann, der dich da wegschleppen will, nicht vermöbeln kannst, dann hast du halt Pech, und dann stimmt's schon, dann ist schon in Ordnung.
Ja, ja, klar.
Also,
ja, absolut. Echt, ich finde das interessant, weil wir sind natürlich jetzt in Zeiten, in denen wir kritischer auf das blicken, was früher halt einfach völlig unkritisch gesendet wurde. Und dann werden solche Dinge natürlich ganz anders beleuchtet. Ich meine, wir haben noch ganz andere Kinderbücher. Ich meine, guck dir alleine den Struwwelpeter an, wo da irgendwie mit dem der ist allerdings auch deutlich älter, muss man fairerweise sagen. Da wird dann Kindern der Daumen
der
abgeschnitten
auch, also
und sonstiges.
Beyond.
Ja, ja. Aber wenn du siehst, was Kindern alles vorgesetzt wurde.
Ja, nichts für ungut, aber das hat ja auch Auswirkungen. Also, ich meine, das ist ja jetzt das, und dann später diese ganzen Fernsehsachen, mit denen ich aufgewachsen bin. Und jetzt zeig mir mal eine Frau meiner Alter und meiner Generation, da schließe ich mich mit ein, die nicht als Teenager-Mädchen irgendwas hat mit sich machen lassen, was sie gar nicht wollte, aber sich dachte, naja, nee, wird schon okay sein. Weil es wird ja eigentlich immer so beigebracht, naja, jetzt sei mal nicht so kompliziert, jetzt das wird schon okay sein, wenn er das jetzt so will und so. Und ich kenne keine Frau, bei der es nicht so ist, und das war bei mir auch so, dass ich Dinge habe mit mir machen, weil die wollte ich gar nicht, aber es wird mir so eingetrichtert von allen Seiten, dass das schon in Ordnung ist und Boys will be Boys und so.
Ja.
Ich meine, das will man nicht. Und du hast ja auch eine Tochter. Du willst auch nicht, dass die irgendwann mit 15 da irgendwie sich sonst was antun lässt von irgendeinem Typen.
Absolut.
So. Und dann muss man einfach mal die Leute, die sich heute darüber aufregen, sagen, Zensur, und dann meine ich so, es geht doch gar nicht um Zensur, aber wieso muss man denn das alte Gerümpel da den Kindern vorsitzen, wenn es neue Ideen gibt? Du willst doch, dass deine Tochter sich dann wehrt und nicht sagt, naja, gut.
Du, ich bin schon beschäftigt genug damit, meiner Tochter ab und zu mal anzubieten, dass man ja nicht alles in rosa haben muss.
Naja, wenn sie Bock drauf, das denke ich, ach, wenn sie Bock drauf hat, soll sie dich noch rosa mit anmalen.
Ja.
Die gute Tat des Tages.
BBC News schreibt, Covid, Helicopter flew from Salford to Preston for a sandwich. Ja, letzte Meldung des heutigen Tages. Ein Helikopterpilot ist ungefähr 80 Meilen geflogen, um ein Beef Sandwich von so einem Farmshop zu holen. Und da gibt es jetzt natürlich mächtige Probleme, weil er da gegen diverse Covid-Restriktionen verstoßen hat. Er durfte sich einfach nicht so weit von zu Hause wegbewegen. Und er wollte aber halt ein Roast Beef in Gravy with Caramelized Onion oder so. Mhm. Ja, also ja. Ne, wäre es jetzt ein Sandwich mit Ziegenkäse und Schinken gewesen, hätte ja keiner was gesagt. Aber karamellisierte Zwiebel, bitte Leute.
Mein Gott, der Mann hatte Hunger. Jetzt hat er sich extra ein Beförderungsmittel gesucht, bei dem er niemanden ansteckt.
Ja, das kann man ihm wirklich nicht vorwerfen. Ne? Also er war jetzt nicht im ÖPNV unterwegs. Er ist Individualverkehr, aber...
Klimatechnisch natürlich, ich würde ihm eher wegen der Klimasache einen auf die Fresse geben. Ja. Aber wenn man Hunger, also ich meine, ich hatte auch, hat man selbst schon vor allem im betrunkenen Zustand alles für Essen für absurde Sachen gemacht. Also von daher...
Das ist natürlich völlig recht.
Denke ich mir. Was für ein Aufriss.
Du, ich glaube, Friedrich Merz für eine Packung Karatza macht nichts anderes. Er steigt in den Flieger und...
Meinst du, der raucht? Ich glaube, der raucht es irgendwie oder so. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass er das ganz normal ist.
Ja, das ist kann sehr gut sein. Jasmin, ich bedanke mich bei dir.
Ja.
Das war sehr schön. Und ich würde dir ja gerne noch einen weiteren einen schönen Weltfrauentag wünschen, aber du bist ja gar nicht so ein Riesenfan davon. Dann kann ich die Blumen wegschmeißen.
Ja. Besser ist es.
Stattdessen weise ich nochmal leidenschaftlich hin darauf, dass dein Buch Abschied von Hermine in wenigen Tagen auch beim lokalen Buchhandel erhältlich ist. Also bitte alle hin, ne? Kassoper Leselust.
Ist auch schon vorbestellbar.
Und siehst du da, also bitte, also ja, dann ist doch umso besser.
Ach so, ne? Vielleicht interessiert es die Leute, worum es geht.
Ja, komm, das kannst du noch anfügen.
Ja, es ist ein Sachbuch über das Leben und den Tod.
Ja.
Aber ein lustiges Sachbuch. Ja. Das ist lustig.
Ja, dann ist gut. Das ist gut, dass du es sagst, weil um Leben und Tod geht es ja hier wirklich momentan jeden Tag. Wenn es dann einigermaßen lustig ist, dann sind wir ja gut. Nein, es ist ja wirklich ein tolles Buch. Ich durfte es ja schon lesen.
Ja.
Und ich kann es sehr empfehlen.
Sehr gut.
Okay, Jasmin, wenn du schon nicht den Weltfrauentag feiern magst, dann möchte ich an dieser Stelle Niki Hassania ganz herzlich gratulieren. Und sie hat auch schon ein Geschenk. Niki, wenn du da oben jetzt gerade irgendwo in 10.000 Metern Höhe in der Lufthansa-Maschine arbeitest, dann möchte ich dir sagen, es ist schön, dass du endlich nach Monaten des Gegroundetseins mal wieder fliegen darfst. Ich gönne es dir von Herzen. Genieß es. Also dann, einen schönen Tag. Bis dann.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags, überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.
Buh, Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch vergangene Beziehungen. In der aktuellen Folge spreche ich mit meinem Ex-Partner Markus Butler über alles, was wir so erlebt haben, was wir vielleicht sogar bereuen, wie wir uns jetzt fühlen, wie wir Liebe sehen und was wir uns für die Zukunft wünschen. Also, falls ihr Lust habt, reinzuhören, würde ich mich sehr freuen. Bis dann!